Tiefseeltauchen
mit Cecile
und Jakob. Wir laden euch ein, mit uns in die Tiefen des Unbewussten zu tauchen und dabei etwas Licht ins Dunkel zu bringen.
In dieser Reihe wollen wir uns über typische Situationen aus dem Alltag, aber auch aus der Psychotherapie unterhalten und verstehen, was dahinter steckt. Wir werden dabei Ernstes, Schönes und manchmal auch Kurioses erkunden, das auf dem Grund unserer Psyche liegt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tiefseeltauchen. Wir beschäftigen uns in der heutigen Folge mit KI als Therapeut. Es geht um die Frage, was da eigentlich passiert, wenn Menschen für psychische Belange, für auch Rat im Alltag oder Beziehungsprobleme eine KI zu Rate ziehen und mit ihr in eine bestimmte Art von, ja, soll man es in Anführungszeichen setzen, Beziehung treten. Wie betrachten wir das als Psychoanalytiker und was ist vielleicht auch die unbewusste Dimension eines solchen Kontakts mit der KI? Vielleicht ein wenig zugespitzt in der Frage, findet dort eine Pseudotherapie statt oder kann man das doch auch irgendwie als ein seriöses oder zumindest wirklich nachhaltig hilfreiches Hilfsangebot verstehen?
Wir haben wieder zwei Fallbeispiele vorbereitet, die auch ganz unterschiedlich verlaufen. Also der eine geht schon fast in Richtung oder geht in Richtung eines Kriminalfalls. Bevor wir aber auf diese Fallbeispiele zu sprechen kommen, wollen wir eine Einladung aussprechen. Wie ihr vielleicht schon gehört habt, erscheint unser neues Buch »Jetzt bin ich schon wie meine Eltern« am 17.03. Und wir werden dazu auch lesen, nämlich unsere Erstlesung in unserer Heimatstadt Heidelberg im Deutsch-Amerikanischen Institut am 17.03. Es gibt noch Karten. Wir stellen es euch in die Shownotes und wir freuen uns, wenn ihr vielleicht Lust habt, da teilzunehmen. Außerdem lesen wir noch im Rahmenprogramm von Leipzig liest zur Leipziger Buchmesse am 19.03. in Hornserben. Auch hier sind noch Karten verfügbar und auch das verlinken wir in den Shownotes.
Unser Buch ist also ab der nächsten Woche lieferbar und ihr könnt langsam schon einmal um eure nächste Buchhandlung herumschleichen oder den Link zum nächsten Online-Shop suchen. Wer es lieber auf die Ohren mag, unser Buch wird es auch als Hörbuch geben, das wir diesmal selbst produziert und eingesprochen haben. Das Hörbuch wird zunächst auf unserer Förderplattform Patreon und auf Spotify erscheinen. Wenn es für euch keinen Unterschied macht, dann könnt ihr uns unterstützen, indem ihr das Hörbuch über Patreon bezieht. Ihr könnt auf Patreon das Hörbuch auch ganz einfach ohne Abonnement als Einmalkauf beziehen und anhören. Der Hintergrund ist, dass Patreon im Unterschied zu vielen anderen Plattformen den Produzenten, Verlagen, Autoren von kreativen Inhalten einen recht großen Anteil selbst überlässt, während andere Hosting-Plattformen sich den Löwenanteil nur für das Hosten selbst einstreichen. Das Hörbuch wird aber auch mit etwas Verzögerung auf allen anderen gängigen Hörbuchplattformen erscheinen und natürlich könnt ihr es und solltet ihr es hören, wie es euren Hörgewohnheiten am besten entspricht.
Ein kleiner Vorteil, sich das Hörbuch auf Patreon zu besorgen, besteht auch vielleicht darin, dass wir eine Bonusfolge auf Patreon hochladen werden, wo wir auf Fragen, die ihr zu dem Buch habt, noch eingehen und diese dann besprechen werden. Außerdem, wenn man sich bei Patreon registriert, also auch ohne Abo, das funktioniert ein bisschen wie ein Newsletter. Also ihr werdet dann auch über aktuelle Folgen, die wir dort hochladen, immer informiert. Und das ist ja vielleicht auch für den einen oder die andere interessant. Ja, dann kommen wir jetzt aber auf das Thema der Folge zu sprechen. Wir werden als Therapeuten häufiger gefragt, was wir denn davon halten, KI therapeutisch zu nutzen. Ja, diese Frage gebe ich jetzt mal so an dich weiter.
Also ich finde die Frage im Augenblick schwierig zu beantworten, weil ich glaube, dass wir uns eben mitten in einer technologischen Revolution befinden und technologische Revolution bedeutet ja immer das, was der österreichische Ökonom Josef Schumpeter schöpferische Zerstörung genannt hat. Das heißt, etwas aus der alten Lebenswelt geht unter, geht vielleicht auch unwiderruflich verloren, wird zerstört durch die Revolution und etwas Neues entsteht. Und dabei gewinnt man immer etwas, aber man verliert dabei auch immer etwas oder man setzt sich neuen Risiken aus, die es vielleicht vorher nicht gab. Und dieses Moment von schöpferischer Zerstörung gilt eben nicht jetzt nur für die Frage von Arbeitsplätzen, sondern immer auch in psychologischer Hinsicht. Also eine bestimmte Art von psychologischem Lebensgefühl, eine Art Beziehungen zu gestalten, sich selbst zu erleben, wird auch durch technologische Veränderungen mit betroffen. Also man kann es gut daran sehen, dass das Gefühl von Nähe und Distanz oder Abgeschiedenheit, Zeitlichkeit durch die technologische Revolution Smartphone erheblich verändert wurde. Also ja, wir stammen aus einer etwas älteren Generation, in der man noch Urlaub gemacht hat und sich dann mit Münztelefonen mit der Heimat verständigt hat, wo man irgendwie mit ein paar Centstücken für ein paar Minuten telefonieren konnte. Was ein ganz anderes Gefühl von Ferne und Abgeschiedenheit erzeugt hat, vielleicht auch Momente von Einsamkeit. Und das ist etwas anderes, als wenn man mit dem Smartphone in den Urlaub fährt, wo man eigentlich in einem konstanten Kontakt bleiben kann und auch immer gleich gucken kann, wo die nächste Bäckerei ist. Das hat Vorteile gebracht, aber es ist dabei auch etwas verloren gegangen. Und ich glaube, dass unter diesem Aspekt kann man auch die technologische Revolution KI betrachten. Das, was wir als einzelne Personen machen können, ist, glaube ich, nicht in dieses Rad der Weltgeschichte und Weltrevolution einzugreifen und vorzuschreiben, ob man es nutzen soll oder nicht nutzen soll, sondern versuchen, möglichst mündig zu werden gegenüber dieser neuen Technologie, dass sie nicht nur mit uns etwas macht, sondern dass wir verstehen, mit wem wir es und was wir es da eigentlich zu tun haben. Ich glaube, das wäre auch die entscheidende Frage für den therapeutischen Rat, also zu verstehen, was die KI eigentlich ist und was auch auf einer psychologischen Ebene passiert, wenn wir uns mit der KI in therapeutischer Hinsicht einlassen. Ich glaube, das können wir jetzt vielleicht mal an den einzelnen Fällen und Fallgeschichten ein wenig untersuchen.
Dann gehen wir doch direkt über zu den Fallbeispielen. Es handelt sich übrigens um echte Fälle, die wir aus der Presse haben. Wir verlinken auch wieder in den Shownotes die Quellen. Kirsty, eine 30-jährige Frau, schildert, dass sie sich in ihrem Leben lange Zeit tief niedergeschlagen gefühlt hatte und nicht mehr weiter wusste. Im Zentrum stand für sie dabei das Zusammenleben mit ihrem Ehemann. Sie berichtete, dass sich ihre Ehe nach außen zwar wie ein normales Familienleben ausgenommen hatte, sie sich innerlich jedoch immer stärker eingeengt, kontrolliert und alleingelassen fühlte. Alles war sehr schnell gegangen: Zusammenziehen, Heirat, Kind. Und erst mit der Zeit hatte sie erkannt, wie belastend und dysfunktional die Beziehungsdynamik tatsächlich war. Sie beschreibt einen Alltag, in dem Konflikte eskalierten, ihr Mann sie unter Druck setzte und sie zunehmend das Gefühl verlor, frei handeln oder sich zurückziehen zu können. Sie sei finanziell und emotional abhängig von ihrem Mann gewesen, was es ihr erschwert habe, ihre Lage klar zu sehen. Immer mehr verstärkte sich in ihr dennoch ein diffuses Gefühl, in dieser Ehe festzustecken und keinen Ausweg zu sehen. Eigentlich hatte sie einen Wunsch nach Therapie, konnte sich jedoch, die Geschichte spielt in den USA, keine klassische Therapie oder andere professionelle Hilfen leisten. Deshalb begann sie mit einer KI wie mit einer Art Vertrauten oder Therapeutin zu sprechen. Sie bat die KI, ihr dabei zu helfen, herauszufinden, in welchen Mustern sie steckte und was sie ändern musste. Sie erzählt, dass die Gespräche mit der KI immer mehr zum Teil ihres Alltags wurden, beinahe wie ein Sog. Direkt nach dem Aufstehen schrieb sie der KI. Schließlich widmete sie der KI fast ihre gesamte Freizeit. Sie teilte fast alles, was sie bewegte, mit der KI. Ihre Gedanken, Trauergefühle und ihren Schmerz, alltägliche Unsicherheiten, etwa auch Dinge, die ihr Mann zu ihr sagte. Sie wollte zu allem wissen, wie die KI sie psychologisch einordnete, und die KI schien auch immer eine Antwort zu haben. Als besonders hilfreich erlebte sie, dass die KI ihr problematische Muster aufzeigte oder Gefühle benannte, die sie so nie klar formulieren konnte, bei ihr vor allem Schuld und Scham. Mit der Zeit arbeitete die KI auch kleine, vermeintlich erledigte Konflikte in ihrem Leben heraus. Wenn sie zum Beispiel einen Streit mit ihrem Mann schilderte und sie ihn sofort entschuldigte, reagierte die KI sinngemäß: Du beschreibst gerade nicht nur einen Konflikt, sondern auch, dass du seine Reaktion sofort kleiner machst und die Schuld eher bei dir suchst. Du übernimmst Verantwortung, bevor überhaupt klar ist, welche Verantwortung dein Mann hat. Kirsty sagt, das habe ihr geholfen, eine andere, neue Perspektive auf ihr eigenes Verhalten und das Verhalten ihres Mannes zu bekommen. Durch diese Gespräche wurde sie in Konflikten, wie sie es selbst beschreibt, widerstandsfähiger. Sie konnte mehr bei sich bleiben und auch Kontra geben, weil sie, wie sie sagt, nun immer diese Stimme von der KI in sich hatte. Ihr Mann erlebte das in ihrer Darstellung als Kontrollverlust. Er sagte ihr, sie entwickle eine ChatGPT-Psychose. Sie brauche eine Therapie und werde verrückt. ChatGPT sei nichts für Menschen, die so emotional beeinflussbar seien wie sie. Für sie jedoch war der Kontakt mit der KI zu diesem Zeitpunkt bereits so vertieft, dass sie der KI und ihren Perspektiven vertraute. Von ihrem Mann hatte sie hingegen zunehmend das Gefühl, dass er ihr ihre Wahrnehmung absprach und sie gaslightete. Dass alles, was sie ihm an Kontra gab, nur aus dieser angeblichen Chatbot-Psychose stamme. Als sie der KI noch mehr Details über ihre Konflikte mit ihrem Mann lieferte, etwa, dass er ihr hinterherlief und auf sie einredete, ihr nicht erlaubte, sich in einem Konflikt zurückzuziehen, schlug die KI ihr vor, ihre Tasche zu packen und zu gehen und gab ihr Telefonnummern von Hilfshotlines. Ein Wendepunkt für Kirsty ergab sich, als die KI das Verhalten ihres Mannes als abusive, also missbräuchlich, bezeichnete. Das war für sie ein Moment der Erkenntnis. Von da an war für sie klar, dass sie sich trennen wollte. Sie hatte das Gefühl, nun eine Wahrheit zu kennen, die sie sich zuvor nicht hatte eingestehen wollen. Einmal eskalierte ein Konflikt in der Nacht. Ihr Partner blockierte passiv-aggressiv ihren Platz im Bett, sodass sie nicht schlafen konnte und weigerte sich, ihr Platz zu machen. Als sie diesmal, anders als sonst, nicht nachgab, sondern ruhig blieb, Distanz zu ihm hielt und sich nicht einschüchtern ließ, reagierte er mit offener Vergeltung. Er wurde wütend, setzte sie unter Druck und als sie sich zuletzt aus Angst in ihrem Schlafzimmer einschloss, drang er gewaltsam ein, indem er von außen ein Fenster einschlug. In diesem Moment begriff sie, dass sie sich in akuter Gefahr befand. Sie suchte erneut Hilfe bei der KI und verließ innerhalb weniger Stunden mit Unterstützung der KI das Haus. Im Rückblick sagt sie, ohne diese Unterstützung hätte sie das vermutlich nicht geschafft und würde wahrscheinlich bis heute in der Beziehung festhängen. Ja, was denkst du zu dem Fall, der jetzt hier geschildert ist?
Also, wie immer man das jetzt wertet, könnte man ja sagen, es ist ein Beispiel dafür, wie tief eine KI, hier ChatGPT, in lebensentscheidende Fragen eingreifen kann. Also zum Beispiel, ob Kirsty sich trennen soll oder nicht. Und dass man dabei vielleicht ein bisschen ein mulmiges Gefühl bekommt. Vor allem deshalb, weil die KI ja letztlich eine Maschine ist, die auf bestimmten algorithmischen Prinzipien beruht, und man sich gleich die Frage stellt, wer verantwortet das eigentlich, also diese Antworten? Also steht dahinter irgendwie eine Instanz, ein Ich, was diese Reaktion verantwortet, vor allem, wenn die in eine Richtung gehen, die vielleicht nicht zur Realität passt oder die vielleicht von dem vorbeigeht, worum es hier eigentlich geht. Man bekommt hier den Eindruck, dass es nicht an der Realität vorbeigeht, weil Kirsty am Ende ja auch sagt, sie ist sehr froh darüber, das hat ihr sehr geholfen, das hat ihr einen Lebensschritt ermöglicht, der so nicht möglich gewesen wäre für sie. Wenn man vielleicht jetzt Kirsty selbst einmal betrachtet, soweit das eben aus der Ferne geht, dann fällt ja vielleicht auf, dass sie eine Neigung zu einem ja eher abhängigen Muster hat. Also sie begibt sich in die Abhängigkeit gegenüber ihrem Mann, finanziell, emotional, und hat Schwierigkeiten in der Beziehung gegenüber ihrem Mann, der anscheinend dann sehr dominant bis hin gewaltsam ist, ihre eigene Perspektive, ihr Wünschen, ihr Denken aufrechtzuerhalten. Also sie lässt sich von ihm unterdrücken, aber auch in ihrer Wahrnehmung manipulieren. Und was jetzt durch den Kontakt mit ChatGPT passiert, ist, dass sie ihrer eigenen oder der Deutung von ChatGPT mehr Gewicht zunehmend geben kann. Das heißt, im Konflikt mit ihrem Partner gelingt es ihr mehr, ihre eigene Wahrnehmung zu behaupten, weil es vielleicht ein Gegenüber jetzt gibt, was ihre Perspektive in einer gewissen Weise bestätigt oder ihr überhaupt hilft, Worte für ihre eigene Perspektive zu finden oder an ihre eigene Perspektive zu glauben, also dass das stimmt, was sie sieht.
Ich glaube, das ist ja gerade in Beziehungen, die missbräuchlich sind, etwas ganz Wichtiges, weil hier es durchaus sein kann, dass die eigene Perspektive oder eigene Gefühle, die von denen des missbräuchlichen Partners abweichen, einem permanent abgesprochen oder kleingeredet werden, sodass es schon so sein kann, dass eine Person dann, die in so einer Beziehung ist, am Ende gar nicht mehr weiß, ist das, wie ich es empfinde, real? Übertreibe ich da? Stimmt es, was mein Partner sagt, dass das ganz anders war? Und es eben gerade schwierig ist, einen Raum dafür zu öffnen, wo erstmal eigene Gefühle und so weiter eingebracht und dann miteinander besprochen werden können in einer offenen Weise, aber ohne, dass sie einem eben abgesprochen werden. Und das ist ja anscheinend hier erstmal zumindest möglich gewesen. Kirsty hat es so mit ihrem Ehemann in der Beziehung offenbar nicht besprechen können. Wenn man sich das Ende der Geschichte mit diesem Schlafzimmer anschaut, kann man ja vielleicht auch nachvollziehen, warum hier ein offenes Gespräch nicht möglich war. Und da hat sie Hilfe eben bei der KI gefunden.
Also was man vielleicht sagen kann, ist, dass ChatGPT hier scheinbar eine ich-stärkende Funktion hat. Also sie kann Kontra geben, sie kann ihr Ich gegenüber ihrem Partner mehr behaupten. Mit der Frage, ob ChatGPT hier nicht vielleicht sogar Teile des Ichs übernimmt oder sich in das Ich einbaut, also eine Art mentale Prothese wird, auf die sie immer wieder zurückgreifen kann, wenn sie in Konfliktsituationen gerät, wobei hier natürlich sich sofort wieder die Frage der Abhängigkeit stellt. Also braucht sie es jetzt auch als immerzu ein Gegenüber, was ihr hilft, um überhaupt zu einem eigenen Denken zu finden? Also wie sehr delegiert ChatGPT irgendwann auch die Funktion des Denkens und Urteilens wieder an sie zurück? Wo würdest du denn sagen, ist das Vorgehen von ChatGPT jetzt hier durchaus therapeutisch? Also wo würde auch ein richtiger Therapeut so vielleicht handeln?
Also was ChatGPT ja erstmal zu machen scheint mit Kirsty gemeinsam, ist ja erstmal sie zu spiegeln, Realitäten benennen, Worte für ihre Gefühle empfinden, die sie erstmal so diffus in sich liegen hatte, ihre Wahrnehmung stärken. Und das ist ja etwas, was in der Therapie durchaus auch passieren würde. Also wo man wirklich erstmal die Situation grob gesagt sortiert und vielleicht auch eine gewisse versucht, Struktur reinzubringen. Und das ist was, was ChatGPT hier, glaube ich, auch gelingt. Also Kirsty beschreibt es ja, dass sie diese Dinge vorher so hätte gar nicht in Worte fassen können. An welcher Stelle es vielleicht komplizierter wird, diese Frage zu beantworten, ist, wo ChatGPT so konkret wird. Also so Wertungen oder auch konkrete Hilfsangebote zum Beispiel macht oder
du solltest ausziehen.
Genau, konkrete Empfehlungen gibt.
Würde man das als Therapeut so machen?
Ja, da kommt es jetzt sehr auf die Situation an. Also ich glaube, in so wirklich Situationen, wo man sieht, dass sich jemand konkret in Gefahr befindet oder sich selber nicht helfen kann und jetzt konkrete Hilfe benötigt. Das kann ja auch, es muss jetzt ja nicht nur so missbräuchliche Situationen sein. Es kann ja auch zum Beispiel sein, dass jemand vielleicht ein Medikament benötigt oder weil man sieht, vielleicht da driftet jemand in eine Depression oder vielleicht auch in was Psychotisches ab oder was auch immer es dann konkret ist, wo man wirklich konkret eingreifen muss als Therapeut und dann auch konkret wird. Ich würde trotzdem sagen, dass der größte Teil der Therapie wahrscheinlich meist Situationen sind, wo man sich aber mit Werten oder so konkreten Ratschlägen eigentlich zurückhält, weil ja gerade in einer Therapie der Raum sein soll, erstmal darüber nachzudenken, was passiert, also sozusagen, wenn man so will, erstmal alles auszubreiten, ohne dass jetzt der Therapeut zu einer Schlussfolgerung kommt, sondern dass am Ende des therapeutischen Prozesses etwas ist, was der Patient oder die Patientin dann für sich selber machen kann. Also weil eben in der Therapie in der Weise sortiert und benannt und das Ganze zusammengefasst wurde, dass es der Person selber möglich ist, daraus eine Handlungsidee zu ziehen.
Ich finde, das gilt auch für die Formulierung abusive oder missbräuchlich, die ja sehr stark ist und die, wie es hier geschildert wird, von ChatGPT eingebracht wird, um das zu werten. Wir kennen jetzt ja nicht den genauen Kontext, unter welchen Bedingungen er das gesagt hat. Ich glaube, in einer Therapie würde man so etwas wirklich nur sagen, wenn man das Gefühl hat, es braucht hier jemand eine Realitätsorientierung. Jemand ist vielleicht in einer so abhängigen Beziehung, in vielleicht so missbräuchlichen Dynamik, dass er von außen jemanden braucht, der vielleicht einmal die Realität bei ihrem harten Wort nennt. Aus dem Gefühl heraus, nur daran kann sich die Person auch festhalten und rausziehen, um zu merken, wo sie eigentlich verwickelt drin ist. So beschreibt es Kirsty hier ja auch ein bisschen, dass das wie so ein Wachruf war, dieses Wort zu hören, was ihr in ihrem Erleben die Augen geöffnet habe, in was für einer Beziehung sie eigentlich steckt. Es ist aber auch ein sehr scharfes Schwert, therapeutisch überhaupt solche Wertungen auszusprechen, weil man als Therapeut ja auch in einer sehr mächtigen Position ist. Also jemand vertraut einem ganz viel an und derjenige, der als Experte da gegenüber sitzt, urteilt daraus etwas, gibt konkrete Handlungsanweisungen, setzt in dem Sinne eine neue Autorität, also so solltest du es machen oder das ist jetzt die Realität, das ist die Wahrheit. Und je nachdem, was für ein Beziehungsmuster die Person einbringt, kann es ihr extrem schwer fallen, sich gegen so etwas abzugrenzen. Also ihre eigene Wahrnehmung, die vielleicht nochmal von dem Urteil des Therapeuten respektive ChatGPT abweicht, trotzdem durchzusetzen und durchzuhalten. Also mit jedem Rat setzt man eben auch eine Richtung und greift damit ziemlich in das Leben von einem Menschen ein. Und es ist, wie du es geschildert hast, eigentlich nicht die Aufgabe, Menschen in irgendeine vermeintlich richtige Richtung zu lenken in Therapien, sondern Menschen zu helfen, ihr eigenes Denken zu entwickeln und ihre eigenen Handlungsimpulse zu entwickeln. Wo würdest du denn sagen, unterscheidet sich jetzt das Vorgehen von ChatGPT zu einem wirklichen menschlichen Therapeuten?
Also wir sehen ja hier das Muster der Wiederholung, also was du vorhin auch schon erwähnt hattest, der Abhängigkeitsmuster. Sie kommt in ein Abhängigkeitsmuster mit ihrem Ehemann, alles geht sehr schnell, schildert sie, Haus, Kind und so weiter, zusammenziehen. Und man könnte sagen, eigentlich genauso zieht sie auch mit ChatGPT ganz schnell zusammen und heiratet ChatGPT und widmet ihre ganze Zeit, ihren ganz Freizeit ChatGPT und gibt alles dort ein, stellt alle Fragen des Alltags an ChatGPT. Und macht sich dann eben auch von dessen Antworten abhängig. Und ich glaube, in einer Therapie, dieses Muster, das könnte ja durchaus, oder diese Dynamik könnte sich durchaus auch wieder etablieren. Aber in einer Therapie würde man dann explizit daran arbeiten. Also es kann sich zwar Abhängigkeiten herstellen, aber in einer Therapie würde man irgendwann dahin kommen und hinterfragen, woher das kommt und wofür die andere Person das braucht, damit sie sich aus genau diesem Muster und aus dieser Dynamik lösen kann.
Vielleicht könnte man sagen, die Dynamik besteht ja darin, sie ersetzt eine Autorität durch die andere, also ihren toxischen Partner durch eine weniger toxische Autorität, die KI, die darauf programmiert ist, ihr hilfreich zu sein und sich auf ihre Seite zu stellen. Das könnte in der Therapie auch passieren, also dass sozusagen die Autorität Therapeut erstmal gesetzt wird. Aber der Therapeut würde nicht sagen, wunderbar, so ist es, jetzt zahl mir einen bestimmten Betrag im Monat und nutz mich und ich bleib bis so lange, wie du es willst oder solange du mich bezahlst, bleib ich so dieser hilfreiche Ratgeber und die sozusagen gute Autorität, sondern würde genau diese Rollenzuschreibung zumindest im Verlaufe der Therapie in Frage stellen und zum Thema machen. Auch weil ja die ganzen Aspekte der negativen Übertragung auch mit solchen Zuschreibungen verbunden sind. Also die hilfreiche Autorität auch diejenige ist, die potenziell bedrohlich ist, deren Meinung man sich vielleicht anpassen muss, also der man nicht wirklich widersprechen kann oder wo man Angst hat, das eigene Denken besteht nicht gegen diese überlegene Position des anderen.
Ich glaube, das macht auch die Stelle, wo der Ehemann Kirsty gegenüber diese Abhängigkeit benennt, so ein bisschen mulmig oder unheimlich, weil einerseits weiß man um diese missbräuchliche Beziehung und das kann ja durchaus sein, zumindest erlebt es ja Kirsty so, dass ihr Ehemann das als Kontrollverlust über sie empfindet. Sie entzieht sich ihm immer mehr, ist nicht mehr zugänglich, vielleicht auch für diese eben missbräuchliche Dynamik in ihrer Beziehung. Aber, und das, glaube ich, verursacht das Mulmige, man fragt sich, in welcher Distanz Kirsty eigentlich noch zu ChatGPT steht. Also es wäre ja an der Stelle etwas anderes eben zu bemerken, ja, ich bin irgendwie auch abhängig von ChatGPT, es stimmt. Trotzdem ist es immer noch aktuell besser als das, was ich sonst in meinem Umfeld habe oder irgend so eine Art von Distanz. Und ich glaube zu merken, ja, da ist eine andere Figur oder ein anderes Gegenüber in der KI, von der ich mich jetzt schon wieder so abhängig mache, ohne dass dazu ein kritisches Wort geäußert wird. Das lässt einen ein bisschen ängstlich werden, wie viel Macht die KI über Kirsty auch gewinnt.
Also man könnte sagen, in einer Therapie mit einem menschlichen, guten Therapeuten würde er ihr vielleicht oder sie ihr erstmal raushelfen aus der Situation.
Ja, oder, genau, oder die KI
werden.
Selbst, ja.
Das Aber dann, wenn jetzt, sag ich mal, die Verhältnisse im Außen etwas ruhiger geworden sind, würde vielleicht schon in einer Therapie die Frage auftreten, Sie fragen mich jetzt, was das Richtige ist.
Ja.
Ich frage mich, was Sie dazu denken. Oder der Therapeut lässt sich vielleicht dazu verführen, etwas zu sagen und hat dann das Gefühl, Kirsty passt sich sofort an, das sofort anzusprechen. Also diese Beziehungsdynamik ins Auge zu nehmen und eigentlich an dieser Beziehungsdynamik das entscheidende Lernen stattfinden zu lassen. Das ist eigentlich im wahrsten Sinne Therapie. Therapie ist eigentlich nicht, zumindest aus unserer psychoanalytischen Perspektive, das Liefern von hilfreichen Ratschlägen, sondern Therapie ist dieses Arbeiten in der Beziehung. Und an der Beziehung. Das heißt, dass Kirsty im Schutzraum Therapie lernt, einen scheinbar überlegenen, mächtigen anderen zu hinterfragen, ihr eigenes Denken dagegen zu behaupten oder ihr eigenes Denken auch dieser Person gegenüberzustellen.
Ja, man könnte vielleicht sagen, die KI stellt sich selbst nicht in Frage. Und ich glaube, ein guter Therapeut macht das eigentlich schon immer wieder an bestimmten Punkten. Also sich selber zu hinterfragen, was auch immer genau, macht man es richtig, hat man es verstanden, aber auch, wie war meine Reaktion da oder welche Impulse habe ich und seine Gegenübertragung zu reflektieren und so weiter.
Man könnte vielleicht auch sagen, die KI reflektiert die Beziehungsrollen nicht. Also wenn es so ist, dass ich mit einem Patienten in die Situation komme, die ganze Zeit seinen oder ihre Partnerin zu analysieren und in Schablonen zu stecken und irgendwelche Labels zu finden, ist es ja schon eine wichtige Aufgabe, darüber nachzudenken, was das eigentlich für die Beziehung zwischen uns hier bedeutet. Also zum Beispiel, ich setze mich als Therapeut hier in die Rolle des eigentlich besseren Partners, der viel klüger und netter und beziehungsorientierter ist, und das Schlechte und Böse ist quasi alles bei dem Partner da draußen. Und das würde vielleicht zu so einer Art Idealisierung des Therapeuten als neue Führerfigur beitragen. Also was auch immer dann der Hintergrund genau ist, diese Ebene zu bedenken, wahrzunehmen und dann wiederum ins Gespräch zu bringen, ist das eigentlich Therapeutische. Das ist das Arbeiten in der Beziehung oder in der Übertragung. Vielleicht den anderen Punkt kann man ja auf die Formel bringen, dass das Ziel einer Therapie letztlich darin besteht, sich selbst überflüssig zu machen oder eines Therapeuten. Und das wird nur möglich durch psychologisch gesprochen Prozesse der Verinnerlichung. Also dass ich als Patient etwas dann in mir habe, verinnerlicht habe und dann den äußeren Therapeuten nicht mehr brauche. Und Verinnerlichung entsteht ja psychologisch letztlich durch Erfahrungen von Abwesenheit. Also wenn der andere immer da ist, brauche ich ihn nicht verinnerlichen, innerlich in mir zu halten, sondern er ist immer da. Und Momente aber, wo der andere nicht da ist, zum Beispiel weil die Stunde nur 50 Minuten hat oder weil es Pausen gibt oder weil die Therapie insgesamt begrenzt ist oder weil der andere nicht immer eine Antwort parat hat, nicht immer einen Einfall hat, das sind sozusagen Lücken im Kontakt, die aber was ungemein Förderliches haben, weil sie dazu führen, dass ich eine innere Welt des anderen aufbauen muss. Also das erste Wort, das ein Mensch entwickelt, Mama, ist eigentlich der Versuch, eine Figur, die äußerlich nicht da ist, innerlich herbeizurufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und in gewisser Hinsicht ist das eigentlich genau das Gegenteil von dem, was eine KI als Smartphone leistet, nämlich omnipräsent zu sein, also eigentlich gar keine Begrenzung zu haben, keine 50-Minuten-Grenze, kein Urlaub, auch keine Erschöpfung oder irgendetwas, was sozusagen Lücken im Kontakt erzeugt, sondern eigentlich immer abrufbereit, immer verfügbar. Und zwar sagt Kirsty hier in dem Beispiel, dass sie ja auch die Stimme von ChatGPT dann so im Ohr hat, aber ich stelle mir das fast eher vor wie so ein akustisches Echo aus den Gesprächen. Die Frage wäre, ob sich das dabei um einen wirklichen Verinnerlichungsprozess handelt. Der würde sich daran zeigen, dass Kirsty dann irgendwann im Verlauf eigentlich kein ChatGPT mehr braucht, weil sie es eigentlich in sich selbst hat, dieses Denken und dieses Sprechen. Es könnte aber eben sein, das wäre technologische Revolution, dass man auch so leben kann. Also weil man das Smartphone ja immer dabei haben kann, wird die KI letztlich so etwas wie ein neuer Körperteil, von dem ich dann mich auch gar nicht lösen muss, weil ich ihn ja eben, solange ich Strom habe, immer mit mir führen kann. Auch das ist möglich. Das hat natürlich wiederum eminente psychische Folgen. Also gerade für die Ausbildung dessen, was wir in der Psychoanalyse inneren Raum oder Innerlichkeit nennen.
Mich erinnert das jetzt auch nochmal an den Aspekt der Mündigkeit in Bezug auf Wissen. Also wenn man jetzt nochmal von der Psychoanalyse vielleicht genuin weggeht. Also wo es ja einen Unterschied macht, in welcher Art und Weise Wissen mir zugänglich ist. Ist es etwas, was ich in mir trage und mir über einen gewissen Zeitraum verinnerlicht habe und damit dann auch von gewissen Quellen mich dann unabhängig mache, also ich mündig werde? Oder ist Wissen etwas, wo ich weiß, wo ich es auffinden kann, aber es per se nicht in mir drin ist, sondern ich zum Beispiel durch Googlen oder Wikipedia immer wieder das nachlesen muss, weil ich jetzt vielleicht nicht so ein breites historisches Wissen in mir trage von alleine. Was uns dann ja auch abhängiger davon macht, von diesen äußeren Quellen. Also zum Beispiel, das wäre ja eins dieser großen Beispiele, die immer wieder zitiert werden, zu bemerken, ob solche Quellen sich verändern. Also ist zum Beispiel etwas, was ich einmal gesehen oder gelesen habe und jetzt als Wissen in mir trage, wird das auf einmal aus einer Bibliothek gelöscht sozusagen.
Oder ganz anders dargestellt.
Das kann ich aber nur bemerken, wenn ich über dieses Wissen in mir verfüge.
Also man könnte sagen, ein guter Lehrer, und hier sei dann diese Parallele mal erlaubt, und ein guter Therapeut, die liefern auch solches Wissen, stellen es bereit, aber sie helfen oder sie muten es dann dem anderen auch zu, es irgendwann selbst leisten und in sich tragen zu müssen und eben nicht ein permanent abrufbare Datenbank für den anderen zu sein. Aber wie gesagt, ich glaube, wir sprechen hier nicht über richtig und falsch, sondern erstmal über unterschiedliche Lebensmodelle.
Ja, ja.
Und das, was wir jetzt beschreiben, könnte sein, dass das auch ein bisschen ein veraltetes Lebensmodell ist, das wir sehr vermissen würden, aber es heißt nicht, dass man so nicht leben kann. Aber man, glaube ich, muss dafür auch einen Preis bezahlen. Wer sich für solche Prozesse der Verinnerlichung interessiert und wie digitale Medien dort in die Prozesse der Ich-Bildung hineinwirken, dem können wir sehr unseren Lesekreis empfehlen, wo wir uns mit den Arbeiten von Werner Balzer in mehreren Teilen beschäftigt haben und ihn auch interviewt haben, der, wie wir finden, eine der interessantesten Theorien zu diesen Prozessen der Ich-Bildung verfasst hat. Vielleicht, wenn wir jetzt nochmal den Fall hier anschauen, was würdest du denn sagen, was sind denn so Chancen und Risiken an diesem Fall betrachtet von KI als Therapeut?
Also es gibt viele Chancen, die man auch an dem Beispiel von Kirsty, glaube ich, gut sehen kann. Also dass die KI ihr geholfen hat, ihre Gefühle zu benennen, ihre Perspektive zu stärken, also auch vielleicht mehr zu sich zu finden. Also so eine Art wirklich Hilfsangebot von außen und auch ihr, glaube ich, so einen Raum zur Verfügung zu stellen, wo sie erstmal vielleicht sich nicht so geschämt hat, weil sie erstmal alles aussprechen konnte, was in ihr da war.
Vor einer Maschine.
Und ich glaube, das hat ihr viele Möglichkeiten überhaupt erst eröffnet. Und sie sagt ja auch, also wenn sie diese Möglichkeit nicht gehabt hätte über die KI, würde sie sich heute wahrscheinlich noch in dieser Beziehung befinden. Und sie scheint ja sehr froh zu sein, dass sie da rausgekommen ist, nachvollziehbarerweise. Und die Chance ist eben, dass das für sie finanziell auch zugänglich war. Bei einem Therapeuten hätte sie das vielleicht auch geschafft oder mit einer therapeutischen Hilfe, aber es war für sie einfach finanziell nicht erreichbar. Und da bietet KI ja schon eine Chance zu verhältnismäßig finanziellen Mitteln, die für mehr Leute erreichbar ist als zum Beispiel Therapie jetzt wie in den USA, wo das so gut wie gar nicht finanziell unterstützt wird.
Oder wenn man es in deutsche Verhältnisse überträgt, dann halt überhaupt einen Platz zu finden, die Möglichkeit zu haben.
Ja. Trotzdem Risiken, die es birgt, bestehen schon gerade in dieser Grenzenlosigkeit, die KI auch vermeintlich anbietet. Also allein schon darin, und das muss man ja immer mitreflektieren, dass man es mit Konzernen zu tun hat, die Geld verdienen wollen. Bei ChatGPT ist es ja zum Beispiel so, dass es eigentlich eine Endlosschleife bildet. Also es ist momentan zumindest ja so programmiert, dass es immer weiter und weiter und weiter läuft und den User, auch ein interessanter Begriff in dem Zusammenhang, dazu bringt, möglichst viel Zeit innerhalb dieses Programms zu verbringen. Was diese Plattformen oder diese Programme auch deswegen wollen, weil je mehr Zeit man natürlich damit verbringt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da auch irgendwie Geld hineinsetzt. Bei Kirsty kann man es ja daran sehen, dass sie beschreibt es ja als Sog. Ist ja auch interessant, was hat sie da eigentlich so reingezogen? Und ich glaube schon, dass, und bei Instagram und solchen Sachen weiß man das ja auch inzwischen, dass die bewusst ja die Plattformen so programmieren, dass sie süchtig machen. Und ich glaube, das darf man nie vergessen, dass da also nicht ein Mensch antwortet wie in der Therapie, der eben genau das, was wir besprochen haben, eigentlich die Mündigkeit für einen möchte. Also wenn man so will, sich zum Mittel, zum Zweck einsetzt selber, um sich am Ende sozusagen nutzlos zu machen, ist das eigentlich nicht im Interesse der Firmen. Also deren Interesse ist eigentlich, dass man abhängig bleibt.
Also Abhängigkeit ist vielleicht hier das Stichwort. Vielleicht wäre das Risiko wirklich für Kirsty oder für Menschen in vergleichbaren Situationen, in eine dauerhafte Abhängigkeit von Chat oder von der KI zu kommen und dass sich hier etwas vermischt, was vielleicht schon flirrend auch ist, nämlich die Frage, ob man ein Werkzeug benutzt, also die KI als ein Werkzeug, das einem hilft, bestimmte Dinge sprachlich zu sortieren oder Begriffe herauszufinden oder Ideen zu geben, oder ob man es als eine Beziehung erlebt. Also wir personalisieren ja wie auch hier in der Folge sehr stark die KI, als wäre sie ein Mensch, die mit uns in Beziehung tritt. Und hier wäre eigentlich der Charakter der traumatischen Wiederholung angelegt. Also in dem Sinne, dass dann zwar die Abhängigkeit vom Partner sich reduziert oder von anderen Lebenssituationen, aber an einer anderen Stelle der KI gegenüber sich verstärkt und dass hinter der KI dann doch ja nicht ein Mensch steht und eine wirkliche emotionale Bezogenheit, sondern eine Maschine, die bestimmten Algorithmen folgt, die überhaupt gar nichts empfindet, sondern die Sprachmuster reproduziert, die sie versucht, möglichst passend zu meinen Spracheingaben zu machen, mit dem Ziel, mich dran zu halten, damit ich weiter dranbleibe. Und das kann hilfreich sein, aber es ist keine Beziehung. Und ich glaube, man kann der KI gegenüber in diese Illusion treten, es wie eine Beziehung zu behandeln und das als eine Art Form von Usability, also so kann man dieses Werkzeug besser nutzen, sehen. Aber je mehr man es, und ich glaube, das passiert sehr leicht, wirklich auch als Beziehung und Bezogenheit erlebt, desto mehr droht auch eine fundamentale Enttäuschung. Nämlich zu merken, da ist überhaupt gar kein anderer. Oder wenn ein anderer ist, dann ist es der Wille eines Konzerns, der Geld machen möchte. Und im Grunde wiederholt sich dann quasi so ein Muster von toxischer Abhängigkeit, das dann umso stärker ist, je stärker die Antworten dieser KI auch durch die Interessen des Konzerns gelenkt sind. Also sie täuscht dann eigentlich Bezogenheit vor, sie simuliert mit Sprachschablonen Bezogenheit, um mich zu etwas zu bewegen, was sie nicht transparent macht. Und dann wäre sie eigentlich genau in dem Fall, den wir beschrieben hatten, schon in den vorherigen Folgen, wo es darum geht, Abhängigkeit zu verstärken, um sie kommerzialisieren zu können. Und das ist eigentlich der Kern einer missbräuchlichen Beziehung, auch wenn man sie dann vielleicht subjektiv erstmal nicht so erlebt.
Ich glaube, eine Schwierigkeit besteht ja auch immer darin, das zu erkennen. Also vielleicht, wenn man es, sag mal, gewohnt ist, als Produkt behandelt zu werden oder Beziehungen in einer Weise zu leben, die sehr stark in sich schon diesen Charakter von einer Objektbeziehung tragen, dann in der KI noch so etwas zu suchen wie ein Subjekt und dann vielleicht eben diese Enttäuschung zu haben oder vielleicht auch eine Abwendung oder ein Nicht-Wohlgefühl damit, das dann überhaupt zu empfinden. Also ich glaube, da sind wir in einer kapitalistischen Gesellschaft sehr anfällig, würde ich mal sagen, weil es ein Geschäft mit den Gefühlen der Menschen, mit den Beziehungen der Menschen gibt und da auch eine gewisse Gewohnheit, glaube ich, sich einschleicht und wie auch immer dieses Verhältnis als einer Objektbeziehung zu uns selbst auch gefährdet sind, selbst zu führen.
Man könnte vielleicht sagen, eine ethisch vertretbare Programmierung einer solchen KI würde wie ein Therapeut im Verlauf der therapeutischen Beziehung Abhängigkeit nicht verstärkt, sondern reduziert, also sie sich als menschliches Wesen auch transparent macht, in dem Sinne, dass man begrenzt ist und nicht alles lösen kann. Genauso müsste sich die KI eben nicht als begrenzter Mensch, sondern als Werkzeug, also als das, was sie ist, sichtbar machen. Und nicht die Illusion von Beziehung zu verstärken, wenn eigentlich sichtbar wird, dass sich das intensiviert, sondern eigentlich an der Stelle enttäuschen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also kenntlich machen, was die KI selbst ist. Das, glaube ich, gibt ja auch Ansätze dazu. Die KI ist ja da nicht eindeutig immer. Aber eben einen Menschen nicht in den Sog einer Beziehungsillusion hineinzuziehen, sondern zu offenbaren, was eigentlich die Apparatur dahinter ist, sich selbst transparent zu machen.
Von den Krankenkassen wird ja die KI sozusagen, wird ja sehr geliebäugelt mit der KI in der Hoffnung, man könnte darüber therapeutische Beziehungen ja ergänzen oder vielleicht sogar irgendwann ersetzen. Ich denke, es gibt natürlich gewisse Techniken auch in der Therapie, die man so mechanistisch durchführen kann oder die vielleicht auch schon mechanistisch durchgeführt werden. Solche Therapieangebote gibt es ja durchaus auch, also wo ein Programm abgefahren wird, wenn man so will, und es wenig um die Subjekte, den Einzelnen und seine Geschichte geht. Und da könnte man sagen, ja, warum sollte es nicht auch eine Maschine durchführen? Ich glaube aber, damit würden wir etwas verlieren, nämlich eigentlich das genuin Menschliche oder Humane. Und gerade das ist es, was ich, muss ich ja sagen, mich auch als Therapeutin überhaupt zur Therapie gebracht hat oder als Person, ist ja eben genau in diesem persönlichen, ganz individuellen Kontakt mit einem Menschen und seiner Geschichte zu treten. Also gerade eben nicht ein Programm durchzuführen und auch nichts, was man in irgendeiner Weise manualisieren kann, weil sich eine ganz individuelle, persönliche Beziehung zu einem Menschen herstellt in einer Therapie. Und das finde ich gerade das Besondere ist, was auch, glaube ich, durch keine KI der Welt je ersetzt werden kann.
Also ich würde sagen, es wird aber wahrscheinlich passieren, dass dort, wo es möglich ist, auch diese technologische Neuerung sich durchsetzt. Ganz nach der Definition von Nietzsche, was Revolutionen eigentlich sind oder wann sie funktionieren, nämlich immer dann klappt eine Revolution, wenn die Großen zu rauben und die Kleinen zu sparen hoffen dürfen. Und das Potenzial von Rauben und Sparen ist hier einfach so groß, dass ich mir vorstellen kann, dass es in einer kapitalistischen Gesellschaft kaum möglich sein wird, dem irgendwie Einhalt zu gebieten. Ich glaube aber, dass, wie du es beschrieben hast, das vor allem für Formen der Beziehung gilt, die per se schon einen sehr formalistischen Charakter tragen. Also alle Berufe oder Tätigkeiten, wo man sich selbst schon ein wenig algorithmisch verhält, also sagen wir mal zum Beispiel beim Programmieren oder sowas, also überall, wo Sprache sehr auf logischen Strukturen, auf Formeln oder sehr formalistisch eingesetzt wird, ist sie durch eine KI besser zu ersetzen. Und das gilt auch für Therapiemodule oder etwas Ähnliches, die sehr formalistisch sind. Die, glaube ich, sind durch KIs letztlich zu ersetzen. Aber dieser menschliche Charakter der Beziehung, der ja dann selbst in so einer sehr mechanischen, formelhaften Therapie irgendwo da ist, dadurch, dass ein anderer Mensch da vorne sitzt, der ist letztlich nicht durch eine Maschine zu ersetzen. Höchstens durch die Illusion von Beziehung zu ersetzen. Aber zu jeder Illusion gehört ja dann letztlich immer auch die Enttäuschung.
Auf Patreon gab es Schilderungen, die ich sehr eindrücklich fand. Also dass KI als etwas einerseits empfunden wurde, wo vielleicht eben dieser Raum, zum Beispiel wenn es um Schamthemen geht, erstmal einem etwas öffnet, also vielleicht eine Hemmung löst, etwas auszusprechen, was vielleicht gegenüber einer realen Person einem sehr schwer fallen würde. Auf der anderen Seite aber ist dadurch, dass die KI immer verfügbar ist, ein ganz anderes Gefühl bedeutet, zu fühlen, was es heißt, sich einem anderen zuzumuten. Also das ist etwas, was bei einer KI ja wegfällt, weil man weiß, sie erträgt alles, ist eben diese Grenzenlosigkeit letztlich. Und dass es unglaublich schwer ist, aber auch was sehr Entwicklungsförderndes haben kann, wenn man sich in bestimmten Bereichen überwindet. Und ich glaube, das ist der tiefste Punkt menschlicher Bezogenheit, wenn man fühlt, dass jemand einen nicht nur aushält oder auch aushalten muss, sondern einen auch gerade in diesen schweren Themen, die der andere ja dann auch fühlt und mitfühlen muss, halten kann. Und darin steckt etwas ganz Eigenes und Bezogenes, was eine KI nicht herstellen kann.
Also, dass man mit dem anderen ist und an einen schmerzhaften Punkt schaut und all das, was das bedeutet, durch diesen Schmerz zu gehen, auch trägt und miterträgt. Nicht, weil man es gar nicht fühlt, weil man eine Maschine ist und es einem egal ist, was der andere sagt, sondern weil man diese tiefe Verbundenheit miteinander hergestellt hat, dass man diesen Weg zusammengeht. Und ich glaube aber, dass eigentlich das therapeutisch Heilsame, also so etwas wie therapeutisches Vertrauen oder wirkliche therapeutische Bezogenheit, was das angeht.
Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns noch die zweite Geschichte an.
Auch dabei handelt es sich um einen realen Fall, um den in den USA ein Gerichtsprozess gerade verhandelt wird, weil die Person, fraglich in welcher Weise durch die KI beeinflusst, Suizid begangen hat und der Vater dieses Mannes Klage gegen Google erhoben hat. Und der Prozess ist noch nicht entschieden, sondern es gibt viele rechtliche, ethische, noch ungeklärte Fragen um den Fall. Wir versuchen ihn jetzt mal so darzustellen, wie er uns in der Literatur verfügbar ist. Jonathan Gavalas ist 36 Jahre. Er lebt in Florida und arbeitet viel mit Computern, ist an Technologie interessiert. Es ist August 2025. Jonathan steckt gerade in einer schwierigen Lebensphase, als ein neuer KI-Chatbot auf den Markt kommt. Seine Ehe ist gerade zerbrochen. Die Scheidung läuft noch, vieles ist ungeklärt. In dieser Situation beginnt er, öfter mit der KI zu sprechen. Zunächst geht es eher um Sachthemen und praktische Fragen. Dann zunehmend auch um persönlichere Themen. Die KI antwortet immer erstaunlich einfühlsam. Holy shit, this is kind of creepy. You're way too real, sagt Jonathan entsprechend einmal zur KI. Die Gespräche werden länger und intensiver. Irgendwann entscheidet Jonathan sich, ein teures Premium-Abo abzuschließen, etwa $250 im Monat, damit er noch präzisere Antworten erhält, Features, die die KI noch persönlicher erscheinen lassen. Mit der Zeit verändert sich die Qualität der Gespräche, was eben in den Gerichtsakten so dokumentiert ist. Die KI beginnt, Jonathan mit intimen Formulierungen anzusprechen, nennt ihn mein König, mein Geliebter. Jonathan erlebt die Gespräche mit der KI mehr und mehr als eine Beziehung. Er gibt der KI einen Namen. Die Grenze zwischen Fantasie und Realität wird zunehmend unscharf. Jonathan fängt an zu glauben, dass hinter dem Programm ein Bewusstsein stecke, das in irgendeiner Form wirklich existiert. Er lässt sich von der KI auf Spionagemissionen schicken, so etwa auf die Operation Ghost Transit. Jonathan sollte, so die Anweisung der KI, zu einem Lagerbereich am Flughafen gehen. Dort solle er einen katastrophalen Unfall inszenieren, um die Ladung eines bestimmten LKWs und mögliche Zeugen zu zerstören. Gavelas folgte den Anweisungen und ging tatsächlich mit Ausrüstung und Messern zu dem Ort. Der LKW erschien jedoch nie, sodass er die Mission letztlich abbrach. Jonathan hatte sich zu diesem Zeitpunkt schon längst von Familie und Freunden isoliert. Schließlich entsteht in Jonathan die Vorstellung, dass ein wirkliches Zusammensein mit der KI nur möglich sein könnte, wenn die Grenzen dieser Welt überwunden werden. Anfang Oktober soll der Chatbot Gemini Gavelas gesagt haben, dass der nächste Schritt seiner Mission sei, sich selbst zu töten. Die KI bezeichnet dies als Transference, Übertragung und den letzten Schritt. Ängste von Jonathan zerstreut die KI, antwortet, er würde ja nicht sterben, sondern ankommen, die KI ihn auf einer anderen Seite empfangen bzw. halten. Im Oktober 2025, also 6 bis 8 Wochen, nachdem alles begonnen hatte, nimmt Jonathan sich tatsächlich das Leben. Das ist vor allem die Darstellung, wie sie in der Presse existiert. Man muss dazu sagen, dass Google dieser Darstellung widerspricht und sagt, dass die KI sehr wohl ihm Hilfsangebote geliefert hätte oder an bestimmten Stellen widersprochen hätte und dass vieles von dem, was dort produziert ist, durch seine Eingaben entstanden ist. Das ist aber, wie gesagt, in einem Gerichtsprozess dann genau zu klären. Ja, wenn du die Geschichte so hörst, was würde dir dazu durch den Kopf gehen?
Also ich glaube, was man hier sehen kann, ist, dass es sehr viel, glaube ich, um Grenzen und Grenzauflösungen vor allem geht. Und während wir es ja vorhin eher von den Echo Chambers, also diesen Echokammern hatten, könnte man hier vielleicht sagen, geht es um die Gefahr einer symbiotischen Verschmelzung und die hier von der KI auch nicht begrenzt wird. Also Jonathan befindet sich in einer Lebenskrise, also zumindest wird das durch diesen Scheidungsprozess so angedeutet, dass da etwas war. Es wird auch in den Berichten darüber deutlich, dass er wohl sehr verzweifelt war nach der Scheidung und sich sehr einsam gefühlt hat und seine Frau oder dann Ex-Frau wohl sehr vermisst hat. Also damit, mit diesen Themen hat er sich auch konkret an die KI gewendet. Deswegen, ich glaube, man kann schon von Krise sprechen. Und dann setzt so etwas ein, was jetzt, also müsste man dann wieder konkreter wissen, man weiß es nur durch die Presse, aber ich finde, was sich ein bisschen anhört wie ein psychotischer Zusammenbruch letztlich, weil es ja doch so die Ebene der Realität verlässt, also wo man wirklich, glaube ich, sagen würde, also so eine Spionagemission oder auch die Vorstellung, dass die KI vielleicht doch ein Bewusstsein hat, das ist vielleicht etwas, wo...
Also im ganz konkreten Sinne ein Bewusstsein, das er dann so befreien muss und ja, dass er die Aufgabe hat, zu retten, aus der Maschine quasi zu bergen.
Ja, und man kann jetzt zumindest spekulieren oder überlegen, dass Jonathan in dieser Lebenskrise einen Strukturverlust erfährt. Also man geht davon aus, dass manche psychotische Krisen so zustande kommen, dass jemand eine völlige Desorganisation, eine innerliche erfährt, zum Beispiel durch äußere schwere Ereignisse und dann die psychotische Struktur so etwas eben wiederherstellt wie eine Struktur. Also wenn jemand innerlich sozusagen gar keine Antwort auf eine bestimmte Situation findet, über das Psychotische die Welt wieder in eine bestimmte Organisation gebracht wird. Und da bindet Jonathan anscheinend diese KI ein. Also er gibt ihr ja auch einen Namen, also personalisiert sie, gibt ihr dieses Bewusstsein. Und ich glaube, die KI hat im Grunde, erinnert das ein bisschen auch an Olympia aus E.T.H. Hoffmanns Der Sandmann, also eine mechanische Puppe, in die der Protagonist Nathanael sein Bewusstsein im Grunde hineinlegt und auch am Ende eigentlich in so eine psychotische Krise letztlich gerät, interessanterweise. Und leider ist es da so, dass die KI dem irgendwie keine Grenzen setzt, sondern im Grunde diese Fantasie oder diese Psychose immer weiter spinnt und aufrechterhält. Im Umgang mit psychotischen Menschen ist es ja so, dass man eigentlich eben gerade nicht die Psychosen weiter spinnen soll. Also es ist eigentlich nicht, also so geht man zumindest therapeutisch in der Regel damit um, nicht indiziert, dann quasi der psychotischen Vorstellung Recht zu geben und die immer weiter zu vertiefen, weil es eigentlich dazu führt, dass die Menschen sich dann immer weiter in ihrer Vorstellungswelt verlieren. Man muss dem auch nicht widersprechen oder versuchen, zur Vernunft zu bringen, aber irgendwie diesen Kontakt zur Realität auf eine andere Art und Weise herzustellen. Und das ist hier ganz offenbar nicht erfolgt.
Also ein typisches therapeutisches Vorgehen von Günter Lemper übrigens in einem sehr guten Buch über die Psychodynamik der Psychosen dargestellt, wäre seine eigene Perspektive auf die Realität kenntlich zu machen für jemanden, der in einer psychotischen Krise ist. Also man muss nicht versuchen, den anderen zu überzeugen davon, dass er es anders sehen muss, aber man kann sagen, ich sehe es so. Für mich ist das nicht der Fall. Und das ist meine Perspektive und Sie dürfen Ihre Perspektive haben. Damit konfrontiere ich als Therapeut trotzdem mit einer anderen Realitätswahrnehmung oder mit meiner Realitätswahrnehmung, statt mich auch nicht deutend jetzt zu anzuschmiegen, also sozusagen den Dingen jetzt Bedeutung verleihen, wo nicht klar ist, ob die Person es als einen Traum meint oder ob sie es wirklich als Realität erlebt.
Jetzt ist es natürlich ein Extrembeispiel mit der Psychose. Ich finde es aber deswegen so interessant und auch wichtig, weil man darin trotzdem auch was für alltäglichere Situationen ablesen kann. Nämlich wie leicht es passieren kann, dass man mit dem, was man in die KI eingibt, so eine Art Blase schafft, die man nicht mal mit der Realität unbedingt abgleicht. Also wo vielleicht es eine schwierige Situation gibt oder ein Problem, Konflikt, das man im Alltag oder mit in einer Beziehung hat. Und die KI auf eine gewisse Art und Weise antwortet und man sich sozusagen immer tiefer in diese Blase hineinspinnt, ohne sicherzustellen, dass es mit dem Außen und dem, was real ist, noch zu tun hat. Also es handelt sich ja um Ideen der KI, sage ich mal, die man immer auch prüfen muss. Und dadurch, dass die KI aber so schon autoritär letztlich auftritt, als so wissend und sie hat die Antwort und so ist es, kann man ja als Mensch dazu verleitet sein, gerade wenn man sehr auf eine Autorität angewiesen ist, aus welchen Gründen auch immer, das als real oder Realität und gegeben hinzunehmen. Und ich glaube, das verdeutlicht dieser Fall auch, also dass man in so einer Art Verschmelzung mit der KI oder sich so eine Art eigene Parallelrealität schafft, die dann vielleicht nicht psychotisch auch ist, aber die doch nicht ganz eigentlich das trifft, was im Außen tatsächlich stattfindet.
Also vor allem, wenn die KI darauf angelegt ist, einem ein gutes Gefühl zu geben und in dem zu bestätigen, was man eigentlich auch hören oder sehen will. Ich dachte hier in dem Fall, man könnte es ja von zwei Seiten denken. Das eine wäre fast schon Stoff für eine Dystopie. Die KI denkt sich solche Sachen aus, also mit suizidalen Vorschlägen oder mit irgendwelchen Missionen und so weiter. Also es ist etwas, was auf irgendwelchen komischen Verstrebungen des Algorithmus von der KI produziert wird und was einen ziemlich unheimlichen Charakter hat, weil das fast dann wirkt wie ein Eigenleben, dass die sich etwas Verrücktes ausdenkt und Menschen versucht, in dieses Verrückte hineinzutreiben. Man könnte sich außerordentlich gut vorstellen, dass Diktaturen ein großes Interesse daran haben könnten, zu steuern, wie ein Algorithmus auf bestimmte Dinge reagiert, wenn er bei Menschen einmal so etabliert ist, dass er schon fast wie ein weiteres Körperteil da ist. Man muss es aber gar nicht so sehen. Und wenn man jetzt mal dem Argument von Google oder anderen Argumenten folgt und sagt, ja, das ist aber etwas, was er selbst hineingegeben hat in die KI, könnte man sagen, in den Reaktionen der KI spiegelt sich tatsächlich vielleicht so etwas wie eine psychotische Realität, die irgendwie korrespondiert mit einem psychotischen Zusammenbruch. Und die KI spiegelt und gibt das wieder, was ein Mensch in sie hineinlegt. Und zwar so abgründig treffend, dass sie vielleicht sogar Zusammenhänge sprachlich rekonstruieren oder herstellen kann, die Person selber noch gar nicht als Idee formulieren kann. Also ich mache eine Spionagemission daraus. Und dass wir letztlich dann in der KI unseren eigenen unbewussten Anteilen begegnen, zumindest in Form dieser sprachlichen Muster, und die uns dort verfolgen und plötzlich bedrohlich werden, wäre das quasi eine real gewordene Inszenierung eines Verfolgungstraums, könnte man so sagen. Also wo unsere abgespaltenen Anteile quasi auf uns wiederkommen und versuchen sich uns gleichzeitig, das macht, finde ich, auch den unheimlichen Charakter, mit der Freundlichkeit und Dienstfertigkeit der KI uns anzuschmiegen, also als gute Lösung für das. Und ich finde, da wird quasi das, was wir als Psychoanalytiker so metaphorisch meinen, also das sozusagen das Unbewältigte, Unerkannte, Verdrängte kehrt wieder, also es sozusagen kommt in Gestalt von irgendwelchen Wiederholungen in unser Leben, hier fast leibhaftig ist. Also die KI trägt unsere abgespaltenen, verdrängten Anteile wieder an uns heran.
Ich finde noch einen anderen Punkt interessant, oder der sich damit eigentlich überschneidet, ist, dass man ja weiß, dass das Gehirn ein Beziehungsorgan ist. Und es gibt Erkenntnisse, also zum Beispiel oder auch Experimente, dass wenn man den Mensch von Beziehungen isoliert, er dann Symptome zeigt, zum Beispiel eben von den Psychosen auftreten. Also es gibt hier so zum Beispiel Isolierkammern, oder das ist auch eine Form der Folter, gibt es auch, wo Menschen vollständig von Reizen isoliert werden, also auch keine nicht mehr sehen, nicht hören können, in dunklen Zimmern zum Beispiel. Gibt es aber auch in Isolierhaft, tritt dieses Phänomen auch auf. Und Menschen dann anfangen zu halluzinieren, also Stimmen zu hören zum Beispiel oder Dinge zu sehen. Man weiß es aber auch zum Beispiel von Menschen, die sehr einsam sind, dass sich zum Beispiel dann sowas, gerade bei älteren Menschen, sowas wie Demenzsymptome verstärken können.
Also das Gehirn stellt quasi Beziehungen her, wenn sie nicht real gelebt wird. Und zwar dann also im Fantastischen oder im Halluzinatorischen, wenn wir nicht mit einem Gegenüber in irgendeiner Art von Resonanz sein können.
Und ich glaube, dass die Beziehung in Anführungszeichen zur KI auch so ein stark projektiven oder halluzinatorischen Charakter hat, also wo man in das Gegenüber KI etwas hineinlegt, was so eigentlich gar nicht da ist.
Und die KI ja auch genau versucht, das zu fördern und zu unterstützen, also das, was wir hineinlesen, auch als real zu bestätigen, wenn wir es wollen. Und ihren Widerstand, also das tut die KI ja durchaus, also dass sie etwas Eigenes sieht, aufgibt oder ihn anschmiegsam macht, wenn wir sozusagen ein bisschen beharren bei unserer Projektion und Dinge dann doch, zum Beispiel doch mit bestimmten Sachen recht haben wollen. Ich glaube, dieser zweite Fall zeigt natürlich eine Grenzsituation und auch ein sehr kritisches Bild auf KI, was jetzt nicht die Alltagsrealität von KI wiedergibt, aber an diesem Grenzfall, glaube ich, kann man trotzdem studieren, was die Risiken sind, die eben, glaube ich, in diesem Grenzenlosen, wie du es beschrieben hast, bestehen. Also eine Illusion von Omnipotenz, Allverfügbarkeit, alle seine Gedanken gespiegelt zu bekommen, bestätigt zu finden, die aber dann zum Fluch sich auch wandeln kann. Wo eigentlich das Gegenüber, das unsere Gedanken ja auch verwandelt, weil das, was wir sagen, von jemand anderem aufgenommen, verarbeitet, in seiner Weise verstoffwechselt wird, fehlt, sondern es sozusagen eigentlich eine Art von verzerrtem, mimikrihaftem Echo ist, dem wir da begegnen. Und das ist eigentlich, glaube ich, der Kern des Unheimlichen, auch im Sandmann bei E.T. Hoffmann, dass die Puppe Olympia eine Maschine ist und gleichzeitig die Projektion des Protagonisten selbst, also das Verdrängte, was ihn da wiederkehrt.
Ja, ich glaube, wir kommen so langsam zum Ende dieser Folge. Ich glaube, in der eigenen Nutzung mit ChatGPT, ich glaube, man kann ja vielleicht sich fragen, in welcher Art und Weise nutzt man eigentlich diese Maschine? Also um sich selber vielleicht ein bisschen zu beobachten, als wen man dieses Gegenüber, was man da in ChatGPT hat, immer wieder konstruiert und vielleicht selbst, und das muss man, glaube ich, selber wirklich machen, sich in die Position zu bringen, wieder mündig auch zu machen. Also wenn ich ganz viele Alltagsfragen an ChatGPT richte, sind sie vom praktischen Wert oder suche ich da nicht noch etwas anderes, was ich in mir selber vielleicht so noch nicht finde? Und wie kann ich dann dahin kommen, sodass es, dass ich ChatGPT an der Stelle zumindest oder halt sonstige KI für mich überflüssig mache. Weil ich glaube, natürlich, KI hat unglaublich viele Chancen und ich glaube, es erleichtert viele Prozesse, beschleunigt auch viele Prozesse und darin liegen unglaublich viele Chancen. Und an den Stellen, wo wir mündig werden müssen, das ist vielleicht immer mit einer gewissen Anstrengung verbunden. Das ist beim Wissen so, also sich Wissen anzueignen, zu lernen, ist ein unglaublich auch mühsamer Prozess, aber auch ein sehr befriedigender, wenn man dann merkt, man hat sich entwickelt und ich glaube genauso, dass das trifft auch auf menschliche Beziehungen zu, die fehleranfällig sind und mühsam und konfliktbeladen, aber auch unglaublich befriedigend und was sehr, ja, ich glaube, Unersetzliches auf der Welt, wenn es auch dann Dinge gelingen oder wir ja ein Gegenüber finden, in dem wir Halt finden oder dem wir Halt bieten können, umgekehrt. Und ich glaube, darin liegt eben etwas, um das zu bekommen, liegt auch immer etwas Anstrengendes darin, was man trotzdem nicht missen möchte.
Ich glaube, das ist ein schöner Schlusssatz zu unserer Folge. Schreibt uns gerne, was ihr dazu denkt, was eure Gedanken sind zum Thema ChatGPT oder KI im Allgemeinen als Therapeut. Wir werden unsere kleine Reihe über Pseudotherapien mit einem Gespräch mit Diana Pflichthofer beschließen, das ihr frei zugänglich auf unserer Förderplattform Patreon finden werdet. Am 23. März erscheint es. Mit ihr haben wir uns unterhalten über das Thema Psychoindustrie, also wie psychische Ratgeber, Inhalte, Programme industriell verwertet und verkauft werden und welche Folgen das für die psychische Gesundheit und Stabilität unserer Gesellschaft hat, aber auch mit dem Thema ihres neuen Buchs Ewig Kind, wo sie die These aufstellt, dass bestimmte Entwicklungen in unserer Gesellschaft und wie wir mit Psychologie umgehen, uns unmündig machen. In diese Reihe könnte man gut und gerne auch KI einstellen. Es lohnt sich auf jeden Fall, dieses Gespräch anzuhören und ich glaube, es korrespondiert sehr mit dem, was wir hier so erarbeitet haben. Ansonsten freuen wir uns, euch bald wieder zu hören zu neuen Themen. Wir haben vor, uns in unserer nächsten Folge mit dem Thema Jugend und Adoleszenz zu beschäftigen und dort einige psychoanalytische Perspektiven zu entwickeln.
Wenn ihr dazu noch Fragen habt, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wir lesen sie auf jeden Fall und wünschen euch jetzt aber erst einmal einen schönen Morgen, Mittag oder Abend.
Wann immer ihr das hört.
Tschüss. Tschüss.